zurückversetzt. Die dicke Frau sitzt hinter mir. Ich muss mich komisch verdrehen, um so zu tun, als wolle ich nur bequem sitzen. Denn eigentlich geht es mir ja darum, einen möglichst unauffälligen Blick auf sie zu werfen. Dunkle kleine Augen hat sie und noch dunklere Ringe darunter. Mit den Wohnsiedlungen im Hintergrund, an denen der Bus uns gerade vorbeifährt, drängt sich der Gedanke an soziale Benachteiligung und viele Geburten auf. Die Jungs, die nun dazusteigen, ziehen Fratzen. Sie ist gemeint. Und da die Jungs gerade mal 15 sind und höchstens wie 12 aussehen, wird das Mädchen auch gerade mal 15 sein, auch wenn sie wie 30 aussieht. Von schräg vorn aus gesehen, ohne sich direkt umzudrehen. Ich höre, dass die Jungs und das Mädchen in die gleiche Klasse oder zumindest auf die gleiche Schule gehen. Denn wenn ein dickes Mädchen mit einer bestimmten Art von Jungs zur Schule geht, hört sich das so an. Kathleen, komm doch mal hier rüber auf meinen Schoß. Und mach schon, Kathleen, gib dir einen Ruck. Ein kleiner Junge klopft sich auf den Schoß. Die anderen Jungs kichern. Das Mädchen wirkt gleichermaßen erfreut wie eingeschüchtert von der Aufmerksamkeit. Ich drehe mich wieder nach vorn und stelle meinen iPod richtig laut. Wir steigen alle zusammen aus. Ich höre Worte der Jungs. Stinken, dumme, fette. Die Jungs gehen voran zum Dönerstand im angrenzenden Bahnhof. Willst du nicht noch mit uns einen Döner essen? Kannst bei mir abbeißen. Verpisst euch, ihr Arschgesichter, denke ich, während das Mädchen anfangs zwar weitergeht, dann aber sich umdreht und mit den Jungs ins Gespräch kommt. Was gehst du nicht einfach weiter, du dummes Mädchen? Und jetzt auch das noch. Was isst du denn von denen, ausgerechnet jetzt, verfressenes, dummes Ding? Merkst du denn nicht, dass sie dich nur verarschen? Ich fahre die Rolltreppe rauf. Meine Schenkel sind wieder pummelig geworden. Meine Gesichtshaut ist rot und heiß. Meine Hände und meine Blicke wissen nicht wohin. Irgendwohin. In die Nähe der Füße vielleicht. Und die Kleidungsmarken, die ihr schützendes Schild zwischen mich und die Jungs halten könnten, kenne ich irgendwie noch nicht. Ich stelle meinen iPod auf laut. Eine Frage der Ehre. Freiwillig hat sich die eine das moderne Telefon links in den Ausschnitt über die Brust gesteckt. Das enge Oberteil hält es fest. Freiwillig haben sie und ihre Freundin sich die Haare gegen den Strich gekämmt, toupiert, sodass bei ihnen jeweils ein straßenköterfarbenes Vogelnest über der Stirn balanciert. Ein Kopfhörer-Ohrenstöpsel sucht sich zaghaft den Weg vom Telefon unterm Hemd der einen zum Ohr unterm Haar der anderen. Ey, welches Mädchen würde das machen, ey? Ich lieb Ali, ich fahre da noch extra hin vor seiner Prüfung und das, wo er mich betrogen hat, ey, welches Mädchen würde das machen? Das pummelige Mädchen mit Telefon war über das Gespräch über eine Schlampe auf ihren Ali zu sprechen gekommen. Eine Schlampe, die nicht ihren Freund nachts besucht, sondern mit anderen jungen Männern rummacht. Der eifrige Blick ihrer Freundin fällt kurz aus ihrem Gesicht, als würde sich die Freundin in der Tat fragen, welches Mädchen so etwas nicht mache. »Und das, wo er mich geschlagen hat«, legt die Dickere nach. Eine betroffene Pause. Dann geht das Schlampenbashing weiter. Mit dieser jungen Frau sei man nicht mehr befreundet. Ihr fehle ja schließlich die nötige Ernsthaftigkeit im Umgang mit jungen Männern. »Du, neulich, ich bin mit Mustafa verabredet und ich bin schon im Bahnhof und Mustafa ruft mich an und ich gehe schon nicht ran, weil ich kriege mal schlechte Laune, wenn er mich anbrüllt, wenn ich zu spät bin«, sagt die Freundin. »Ich also renne die Treppe rauf und er so, so, du gehst jetzt sofort aufs Klo und machst dir die Schminke ab.« Und ich so, »Nö, ich wäre nach Haus gegangen.« Alis Freundin, mit Telefon überm Herzen, erwidert darauf, das habe sie ein halbes Jahr lang auch gemacht für ihren Ali. Ungeschminkt rumlaufen. Nee, das hätte ich nicht überlebt. Inbrünstig und wie aus der Pistole geschossen. Diese Freiheit lassen sich die jungen Mädchen scheins nicht nehmen. Ein Wiedersehen. Er ist nicht so froh, mich wiederzusehen, wie ich ihn. Genau genommen sieht er mich nicht wieder, sondern zum ersten Mal, denn er erkennt mich nicht. Er trägt einen schwarzen Mantel. Er hat schwarzes Haar. Seine Freunde haben auch schwarze Mäntel und schwarzes Haar, auch ein paar schwarze Sonnenbrillen glitzern in der Frühlingssonne. »Stopp«, rufe ich. »Es ist eine Männerstraße. Auf ihr sind Männer. Nicht alle sehen aus wie aus einem Agentenfilm.« Stopp, rufe ich, denn Stopp ist ein internationales Wort. Und ein internationales Wort ist angebracht. Für den Kaukasier im schwarzen Mantel, der jetzt cool und, ja, sexy zwischen Telefonläden, Juwelieren, Stundenhotels, Gemüseläden geht. Ihm gehört der Laden. Alle Läden gehören ihm. Ihm und seinen Freunden. Stopp, rufe ich ihm zu, denn er versteht kein Deutsch. Schließlich hatte er es vor einer Woche auch kaum getan, als er nachts besoffen auf dem Altener Busbahnhof stand und nach Hennstedt-Ulzburg wollte. Ich hatte ihn besoffen hinter mir auf den angebrachtesten Bus geschleift, an den Einwänden des Busfahrers vorbei, der den Bus ein paar Minuten später viel geeigneter fand für einen angeheiterten Osteuropäer. Ich hatte mich gefragt, wie es ihm am Rathausmarkt wohl noch ergangen sein mochte. Erfroren hatte ich ihn mir, glaube ich, nicht vorgestellt. War er in Hennstedt-Ulzburg also wieder zu Kräften gekommen? Zu besonnen bebrillten Freunden, zu schwarzen Wollmänteln und zielgerichteten Wangenknochen? Er erkannte mich wirklich nicht wieder. Stopp! Halt! Eine verrückte Frau auf einem Fahrrad. Frauen sprechen uns nicht an. Seine Freunde sehen jetzt schon blamiert aus. Ich werde ihn wohl nie wiedersehen. Dachte letzte Woche, als ich aus dem Bus stieg, ja auch nicht, dass ich es tun würde. Umso schwerer fällt es mir jetzt, ihn wieder im Heuhaufen zu verlieren. An einem Bahnhof. Von hier fahren Leute weg. Vor den Zugtüren stehen Paare und umarmen sich. Hier kommen auch Leute an. Aber die Begrüßungsumarmungen der Paare wurden von der Bahnhofspolizei zusammen mit den Drogenhändlern verdrängt, auf das Umland und den dortigen Flughafen. Manche Leute bleiben aber auch ganz einfach beim Bahnhof stehen. »Fieps, jetzt komm mal aber hier rüber, jetzt mach mal!« Fieps ist jedoch ganz froh darüber, überhaupt da zu stehen, wo er steht. »Sollst du deinen Lakaien darüber kommen, such dir doch eine andere Gefolgschaft.« Obgleich sie ganz ruhig rumstehen, verbreiten sie Gehetztheit. »Oh Gott, wo bin ich denn? Bin ich jetzt etwa nicht Mönckebergstraße raus, sondern hier, Zorb?« Das altmodische Hotel und das Steghaus liefern mir den Beweis. Ich suche den Boden nach Glasscherben ab, damit der Hund nicht hineintritt. Und nach Fiepses Freunden, damit ich nicht in sie hineinlaufe. Vor lauter Abschied im Nacken. Plötzlich sehe ich drei Männer und einen Junge um einen Schachbrett. Er steht eckenversetzt auf der Eimeröffnung eines roten Mülleimers. Noch hat keiner gewonnen. Die geschlagenen Figuren drängen sich auf dem roten Eimerrand. Einer der Männer und das Kind verabschieden sich nun mit langsamem Handschlag. Ich suche nach einem Boccia-Spiel und Parkbänken, auf denen alte Männer Cinzano trinken. Finde stattdessen Tauben, die flatternd die Piazza verlassen, zwei Touristen mit Pizza in Hand und Mund und höre Musik. Ein klassisches Stück, das, statt Fieps und Konsorten ins Umland zu treiben, sich auf uns wirft, als Musik zu dem Bild.